Inforadio Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. Kino und Corona. Auch in dieser Woche kommen wir nicht daran vorbei und werden es sicherlich auch noch lange Zeit nicht. Wie Hollywood versucht, wieder Filme und Serien zu drehen, möglichst bald, das schauen wir uns genauer an im Laufe der Sendung. Genauso wie den alten Streit zwischen Kinobetreibern und Filmstudios darüber, wie lange Filme exklusiv im Kino zu laufen haben. Außerdem ein paar Online-Filmfestival-Neuigkeiten und ein Interview mit Josef Harder, der seit einigen Wochen immer donnerstags einen seiner Filme auf seine Website zum freien Anschauen zur Verfügung stellt. In dieser Woche ist es zum Beispiel Das ewige Leben und genauso wie der Berlinale-Gewinner Der Lockvogel und Maria bei Callas ein echter Streaming-Tipp in dieser Woche. Da sind zwei Menschen in mir, Maria und die Callas. Mit diesem berühmten Interviewausschnitt beginnt die Dokumentation Maria bei Callas, die es auf Arte zu sehen gibt. Sie wusste, dass sie nicht nur eine große Karriere hatte, sie wusste, dass die Callas größer war als sie selbst. Und der Titel des Films Maria bei Callas ist nicht nur eine schöne Anspielung darauf, sondern gleichzeitig Inhaltsangabe dieses Versuchs, ihr posthum die Möglichkeit zu geben, sich selbst und ihr Leben zu erklären. Das natürlich vor allem durch ihre Stimme in die Geschichte eingehen. Maria bei Callas ist keine klassische Künstlerbiografie, auch wenn die wichtigsten Lebenslaufstationen auf die eine oder andere Art elegant abgehakt werden. Es ist die Geschichte der Callas aus ihrer eigenen Sicht, was durchaus eine spannende Herangehensweise ist. Bis heute ist die Callas die Opernsängerin mit den besten Plattenverkäufen. Es gab keine vor ihr, keine nach ihr. Die spannende Frage, warum der Mythos Callas so überlebensgroß wurde, das ist die einzige kleine Schwäche, stellt der Film nicht, sondern konzentriert sich auf die lebensgroße Maria, die nur auf der Bühne zur Callas wurde. Maria bei Callas zu sehen in der Arte-Mediathek. Ebenfalls in der Arte-Mediathek findet sich Bertrand Taverniers Berlinale-Gewinner von 1995, Der Lockvogel. Basierend auf einem wahren Kriminalfall folgt Tavernier drei jungen Parisern, die von einem Leben auf großem Fuß träumen und auf dem Weg dorthin eine folgenschwere Abkürzung nehmen. Nathalie will Schauspielerin oder Model werden und trifft sich deswegen mit reichen älteren Herren. Ihre beiden Freunde wollen eine Boutique in Florida eröffnen, aber ihnen fällt nichts Besseres dazu ein, als durch einen Einbruch ans Startkapital zu kommen und Nathalie als Lockvogel zu benutzen, um in die richtigen Wohnungen der richtig Reichen zu kommen.
Aber dass sie alle 10 Millionen im Tresor haben, davon träumt ihr.
So unwahrscheinlich ist das nun auch wieder nicht.
Hier bewegen sich also junge Menschen, die sich eine eigene Moral zurechtgelegt haben und Tavernier zeigt das ohne moralischen Zeigefinger, aber mit lebendiger und analytischer Kraft. Eine spannende Fallstudie und ein gut gealterter Blick zurück in die 90er Jahre. Der Lockvogel in der Arte-Mediathek. Jetzt ist wieder was passiert. Das gibt es immer zu hören, wenn Josef Harder in die Rolle des Brenners schlüpft. Zum vierten Mal, jetzt in Das ewige Leben, unter der Regie von Wolfgang Murnberger und unter der Mitwirkung von Romanautor Wolf Haas. Dieser Brenner ist ein von Kopfschmerzen geplagter, meist genervter Ex-Polizist. Am liebsten hätte er seine Ruhe. Das Problem ist nur, dass er ständig über mörderisch-kriminelles stolpert und eben doch nicht ganz wegsehen kann. In Das ewige Leben begegnet man ihm als mittellosem Sozialfall. Sein einziger Ausweg ist der Weg zurück in seine Heimat, wo er wenigstens ein verfallendes Dach über dem Kopf hat. Nur, dass er sich deswegen auch gleich noch seiner Vergangenheit stellen muss, das war so nicht geplant.
Sie, der Chef und der Köcki, waren alle gemeinsam auf der Polizeischule. Was habt ihr denn gehabt, die drei? Ein Geheimbund, ein Schützenverein.
Erinnerung ist etwas sehr Wichtiges. Jeder von uns verdrängt manchmal was.
Ich verdränge überhaupt nichts.
Es gibt viel zu klären, aber am wenigsten, wer nun eigentlich der Mörder ist. Am meisten Spaß macht der typisch lakonisch düstere Witz der Brennergeschichten und die kleinen melancholischen Absurditäten in dieser alpenländischen und harderschen Version eines Serien-Noir-Privatdetektivs, der erstens keiner sein will und zweitens nichts dafür kann, dass er dann doch irgendwie für die Gerechtigkeit kämpft. Perfektes Timing und grummeliger Charme. Großes Kino. Zu sehen auf Josef Harders Website harder.at, Das ewige Leben. ein paar Filmempfehlungen für zu Hause. Das ewige Leben mit Josef Hader. Und damit ist Josef Hader nicht mehr nur Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmemacher, sondern seit ein paar Wochen auch eine Art Ein-Mann-Streaming-Dienst.
Die Idee war immer, so einen Media-Player einfach zu machen. Und die Krise hat uns dann dazu gebracht, dass wir das viel schneller gemacht haben, als wir ursprünglich wollten. Weil wir halt irgendwas beitragen wollten von unserer Seite. Und ich wollte ja nicht das neue Programm schon in Teilen verraten. Und dann haben wir überlegt, was wir sonst machen könnten, und so ist uns dieser Mediaplayer eingefallen.
Jede Woche zeigt Hader auf seiner Internetseite hader.at einen der Filme, in denen er mitgespielt oder an denen er mitgewirkt hat. Der Einfall, eine wunderbare Idee, insbesondere in Zeiten geschlossener Kinos und eingeschränkten Draußenlebens. Auch eine einfach umzusetzende Idee, denkt man, aber wer schon mal versucht hat, rechte Fragen für das wie auch immer geartete Zeigen von Filmen zu klären, der weiß, dass das durchaus etwas Besonderes ist.
Es ist so, dass die Filme ja alle weitgehend, sage ich mal, ausgekocht worden sind schon. Also die Kinoverwertung, eine Verwertung als DVD, auch eine Streaming-Verwertung jetzt in den letzten Jahren. Das hat es bei diesen Filmen alles schon gegeben. Das heißt, es war nicht sehr schwer. Die Produzenten, die alle auch in Wien hier sitzen und mit denen ich schon lange arbeite, zu überzeugen, für einen bestimmten Zeitraum diese Filme freizugeben, war nicht schwer.
Bis Donnerstag noch läuft Das ewige Leben für eine Woche, dann ein früherer Film, Der Überfall mit Hader in der Hauptrolle, und danach sein wunderbares Regiedebüt Die wilde Maus und hoffentlich, da ist es mit den Rechten nämlich etwas schwieriger, Vor der Morgenröte mit Hader als Stefan Zweig. Ein tolles Programm also auf Josef Haders Internetsender, und die Einschaltquoten stimmen auch.
Es ist so, dass jetzt so gute Zahlen sind, wo man sagt, es hat einen Sinn, das zu machen. Ich denke mir, dass es nicht besser wird, sondern dass es langsam, je mehr Leute wieder was zu tun haben und nicht mehr nur zu Hause rumsitzen, desto mehr wird es wieder runtergehen. Es ist auch nur gedacht für diese ersten 2 Monate, denke ich mal. Ende Mai werde ich damit wieder aufhören.
Bis Ende Mai erstmal, vielleicht dann auch noch länger, gibt es wöchentlich jeden Donnerstag anstelle von Kinostarts einen neuen, alten Josef Hader-Film zu sehen. Und dann hoffentlich irgendwann auch wieder Josef Hader live, denn nach einer sehr langen kabarettfreien Phase, zumindest was neue Stoffe angeht, kann er die Zeit im Augenblick tatsächlich sehr gut nutzen für sein nächstes neues Kabarettprogramm. Und nicht mal inhaltlich hat ihm die Corona-Krise da einen wirklichen Strich durch die Rechnung gemacht. Josef Hader.
Das Interessante ist, dass ich für das Programm ohnehin so eine Idee hatte, diese seltsame Zeit zu beschreiben, wo die Gewissheiten immer mehr abnehmen. Deswegen habe ich eigentlich jetzt nicht so viel wegwerfen müssen, sondern ein Wesenszug dieser Krise ist ja auch, dass sie die Gesellschaft, wie es mir vorkommt, nicht verändert, sondern eher nur die Tendenzen verstärkt, die schon da sind.
Josef Hader, er zeigt seine Filme online auf hader.at kostenlos. Eine schöne, solidarische Geste in Corona-Zeiten. Einen ganz anderen Weg geht da im Moment das US-Filmstudio NBC Universal und sendet mehr als unsolidarische Signale. Nicht deswegen, weil sie den für einen Kinostart geplanten zweiten Trolls-Trickfilm gerade als Stream auswerten und unglaublich erfolgreich damit sind, sogar mehr verdient haben als bei der Kinoauswertung des ersten Trolls-Films, sondern weil sie dann prompt bekannt gegeben haben, dass sie das auch in Zukunft und nach Corona weiter so halten wollen. Ja, Filme ins Kino, aber dann auch gleich auf die Streaming-Dienste. Eine Idee, die immer wieder in den letzten Jahrzehnten aufkam, eine Idee, die immer wieder diskutiert wird, eine Idee, die man auch diskutieren kann. Aber das jetzt ausgerechnet in dieser Zeit zu tun, wenn die Kinobetreiber um ihre Existenz bangen, ist tatsächlich mehr als geschmacklos. Und man kann da gar nicht anders als auf Seiten der Kinobetreiber sein, die jetzt, wo sie noch nicht mal irgendeinen Film spielen dürfen, schon einen Boykott für die zukünftigen Filme des Studios ankündigen mussten. Es ist ein Streit, den man durchaus führen kann, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, wo es andere Probleme gibt, die erstmal gelöst werden müssen in Hollywood, zum Beispiel wie und wann es weitergeht mit Dreharbeiten. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles.
Die Filmreihe Mission Impossible mit Tom Cruise sollte eigentlich in die nächste Runde gehen. Dreharbeiten für Teil 7 und 8 hatten gerade in Italien begonnen. Da stoppte die Ausbreitung des Coronavirus das Vorhaben im März. Wie und wann es weitergehen soll, das ist noch offen. Und das gilt für über 100 Film- und Serienprojekte. Unter dem Titel Isolationsbasierter Produktionsplan beschreiben nun die Filmproduzenten Brian Kavanaugh Jones und Chris Ferguson, wie man sich Dreharbeiten vorstellen kann, solange noch kein Impfstoff gefunden wurde. Das Dokument legt dem Magazin Variety vor und darin heißt es unter anderem:
Produktionsteams müssen sich vor Beginn der Produktion in eine zweiwöchige Quarantäne begeben und auf Covid-19 getestet werden. Insgesamt dürfen so wenig Menschen wie möglich am Set arbeiten. Auch Kostüme, Requisiten und Sets werden vorher isoliert und versiegelt, um Viren abzutöten. Eine neue Jobfunktion, der sogenannte Quarantäneaufseher, muss dafür sorgen, dass regelmäßig desinfiziert und sauber gemacht wird. Außerdem würde regelmäßig Fieber gemessen werden.
Klar wäre bei diesem Modell, das Produktionsteam dürfte keinen Kontakt während der Drehtage nach außen haben, völlig isoliert leben. Ist das umsetzbar? Schauspielerin Nina Franoczek, die regelmäßig in Deutschland und den USA dreht, unter anderem für den Tatort oder die Serie Mad Men, findet es gut, dass konkrete Vorschläge gemacht werden, hat aber noch ihre Zweifel.
Für einen Schauspieler ist es nochmal eine ganz andere Situation, weil wir sind die, die sich auf der Leinwand küssen. Ich kann es mir einfach überhaupt noch nicht vorstellen am Set. Wir fassen uns dauernd an, also zum Beispiel alleine so einen Moment mit Maske. Bei mir wird ja jedes Mal das Gesicht abgepudert für die nächste Einstellung. Oder auch Kostüme werden zurechtgerückt. Das sind ja immer Leute, die direkt hautnah an dir dran sind. Wie man das dauernd wieder desinfizieren soll in der Arbeit, ist mir ein absolutes Rätsel.
Auch die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA in den USA habe Probleme mit dem Vorschlag, erzählt Franoczek, die dort auch Mitglied ist.
Also da ist ja auch so ein Vorschlag, dass man im Endeffekt nur noch mit einem Ensemble von 10 Leuten arbeitet und so sogenannte Daily Player oder Tagesrollen überhaupt nicht mehr besetzt. Damit würde aber kein Tatort mehr gehen zum Beispiel.
Große Szenen mit vielen Statisten zum Beispiel sind demnach auch nicht möglich. Dabei könnte die Postproduktion mit Spezialeffekten helfen. Schon jetzt werden viele Massenszenen oft am Computer generiert. Trotzdem, es gibt noch viele Unwägbarkeiten. Was passiert, wenn ein Mitglied der Crew doch erkrankt? Normalerweise springen dann sogenannte Ausfallversicherungen ein, erklärt Schauspielerin Franoczek.
Ich hatte mal eine ganz schwere Grippe am Set. Da war ich 10 Tage in einem Krankenhaus und wir hatten einen kompletten Drehstopp. Das wird dann von der Ausfallversicherung übernommen. Und diese Ausfallsversicherungen, die werden ja jetzt nicht einspringen.
Die Haftung ist also ein großes Problem, da ein Drehstopp Hunderttausende Dollar pro Tag kosten kann. Das Thesenpapier, das die beiden Hollywood-Produzenten vorgelegt haben, ist kein Fahrplan, eher ein Vorschlag, der nun in der Branche heiß diskutiert wird. Und die Vorschläge gelten eher für kleine bis mittlere Produktionen. Ein Hollywood-Blockbuster, so wie etwa The Avengers, lässt sich einfach nicht mit kleinen Crews umsetzen. Immerhin, sagt Nina Franoczek, werden manche Produktionen kreativ und nutzten neue Werkzeuge, wie zum Beispiel die Videokonferenz-App Zoom.
Es gibt jetzt tatsächlich Filme. Ich hatte ein Casting für einen Film, die haben das jetzt alles auf Zoom umgeschrieben. Aber ich habe jetzt selber auch schon ein Casting aufgenommen, wo man mir sagte, kannst du das bitte in hoher Auflösung aufnehmen? Weil wenn wir dich dann nehmen als die Rolle, nehmen wir das, was du aufgezeichnet hast.
Eines ist wohl jetzt schon klar. Die nächsten Filme und Serien, die neu gedreht werden, werden wahrscheinlich anders aussehen als noch vor der Pandemie.
Einen Vorgeschmack darauf kann man sich zum Beispiel schon mal in ganz kleinem Rahmen holen mit Vier Wände Berlin, dem vom RBB in die Welt gerufenen Zuhause-Filmprojekt mit kleinen und kurzen Homeoffice-Filmen von Wim Wenders, Hans-Christian Schmid oder Andreas Dresen und vielen mehr. 30 Kurzfilme sind so entstanden, alle völlig unterschiedlich. Und am Sonntag um 22.45 Uhr und am Mittwoch um 22.30 Uhr gibt es diese besondere Sammlung dann auch im RBB-Fernsehen zu sehen, zusammengeschnitten als filmisches 75-Minuten-Mosaik. Vier Wände Berlin. Bevor wir zum Ende kommen, es gibt Neuigkeiten aus der Filmfestivalwelt. Die Corona-Krise hat den meisten Filmfestivals in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt gibt es ein großes Gemeinschaftsprojekt. We Are One heißt es. 10 Tage lang wird es Filme aus aller Welt zu sehen geben. Mit dabei Cannes, Venedig und Berlin, um nur einige zu nennen. Was dann genau bei We Are One vom 29. Mai bis zum 7. Juni auf dem Programm steht, das wissen wir noch nicht. Aber wenn es soweit ist, dann reden wir darüber mit Mariette Rissenbeek von der Berlinale. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.